Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Die Tür steht offen. Ich schaue auf die wunderbaren Anden. Mir gegenüber sitzt meine Frau und wir haben einiges zu erzählen.
Jawohl.
Es sind, glaube ich, 3 Wochen.
Ja, ich habe auch den Verdacht.
3 Wochen.
Kann ich auf dem Laufenden?
Naja, aber bevor wir loslegen, hier kommt's Intro, dann geht's los. Ja, wir steigen gleich ein. Es gibt einiges zu erzählen. Warum gab es 3 Wochen keinen Podcast? Nun, wir sind samstags gefahren, samstags zurückgekommen. Jetzt ist der 3. Samstag und wir nehmen immer samstags unseren Podcast auf.
Ich glaube, diese Woche hätten wir auch, selbst wenn wir ihn unter der Woche aufnehmen würden, keine Zeit gehabt, oder? War echt viel los diese Woche.
Ja, also es ist immer gut am Samstag. Und im Gegensatz zu sonst warten wir nicht auf das Mittagessen. Wir haben es hinter uns.
Wir haben bereits
gegessen.
Ob
das gut ist oder nicht, werden wir ja gleich noch
sehen. Wir sind gerade beide so ein bisschen, also ich vor allem im Suppenkoma. Ich könnte jetzt auch gut und gerne eine Runde Mittagsschlaf machen.
Also könntest du jetzt gut und gerne einfach eine Runde zuhören?
Ja, red du mal. Naja, das Ding ist ja 13 Jahre Mutterschaft. Ich glaube, es war vorher auch schon so, oder? Also man kann mir eigentlich sagen, geh ins Bett und ich gehe ins Bett und schlaf. Also ich habe da selten ein Problem damit. Wenn ich schlafen darf, dann gehe ich schlafen.
Naja,
also,
ich kann mich an so manche Nächte erinnern, wo du nicht geschlafen hast.
Ja, aber das war dann höchst schwanger und
Nein, ja, das auch, aber
mit Sodbrennen und
nein, das hängt da was anderem.
Nicht geschlafen?
Ja.
Ja, schreitendes Kind?
Nee.
Oder wo wir noch nicht verheiratet, wo noch keine Kinder.
Also du
Kinder
kannst
hatten.
Meistens gut schlafen, das stimmt. Aber wenn am nächsten Tag
sowas wie eine Fahrprüfung ist, meinst du?
Richtig. Oder
hör mir auf, ey.
Naja.
Oder wir in Urlaub fahren.
Dann schläft hier jemand irgendwie die ganze Nacht nicht. Und ich schlafe aber wie ein Stein,
ein
weil
Stein,
ich muss
ja
für morgen fit sein.
Neidvoll.
Ich muss ja morgen fit sein und irgendwie 9 Stunden durch die Pampa fahren.
Es ist tatsächlich so, ja. Ich mache mir dann alles echt einen Kopf, obwohl es so, man weiß ja, es bringt gar nichts. Ich kann jetzt hier im Bett liegend auch nichts an irgendetwas ändern. Ich könnte jetzt auch einfach schlafen, aber ja.
Naja, also es ist nicht so, dass ich mir keine Gedanken über meine Zukunft mache.
Aber nicht nachts im Bett.
Aber ja, also es gibt auch schlaflose Nächte.
Klar.
Aber meistens ist es doch so, dass ich mich dann, wenn ich merke, ich bin aufgewühlt, kann nicht schlafen, dann mache ich halt irgendwie Entspannungsübungen oder progressive Muskelrelaxation und ich schlafe in wenigen Minuten ein. Also, jo.
Ja. Also morgen ist nichts Spannendes, von dem her könnte ich jetzt, glaube ich, gut schlafen.
Noch nichts Spannendes, von
noch
dem wir
nichts
wissen. Naja, lass uns mal die Woche vor dem Urlaub ganz kurz rekapitulieren.
Oh, machen wir chronologisch, gut.
Gab es da irgendwas?
Außer packen, außer wenig packen, weil wir ja die Koffer gar nicht ausgepackt hatten, nachdem wir es abgesagt hatten, den Urlaub. War ja offiziell auch nur verschoben. Und dann bin ich ja auch ganz dankbar, dass wir das jetzt zeitnah auch nachgeholt haben.
Ja.
Oder überhaupt gemacht haben. Und tatsächlich war ganz wenig zu packen. Was war denn vor dem Urlaub? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall Anfang August, erste Augustwoche, ne?
Naja, es war die zweite Augustwoche.
Aber die zweite, auch das noch.
Egal. Kürzen wir es einfach ab.
Wir sind dann in Urlaub gefahren, ja. Genau.
Samstag ging's
ab
los.
Ab in die Selva.
Und ich dachte ja erstmal, naja, das sind 300 Kilometer. 317,
wie lange kann das dauern?
Wie lange kann sowas dauern?
Ja, es war schon der erste Moment, wo ich dachte, irgendwas stimmt da nicht, war, als ich bei Google Maps geguckt habe, wie viele Kilometer es sind, sondern wie lange die Fahrt angesetzt ist. Und da war die Fahrt angesetzt mit 8 Stunden oder so. Was für peruanische Verhältnisse okay ist für die Distanz. Aber der Christian, Freund von uns hier, die waren schon mehrmals dort in Atalaya, wo wir hingefahren sind. Und der hatte mir gesagt, ja, so 12 Stunden fährt man schon. Und dachte ich, sag mal, wie langsam sind die denn gefahren? Also wenn Google sagt 8 Stunden, dann braucht man doch keine 10, 12 Stunden. Das muss schon rechnen. 10, 12 Stunden muss schon rechnen. Ja.
Das hast du mir aber nicht gesagt.
Doch.
Nein.
Dem Memmerst du, dass der Christian gesagt hat, es dauert länger.
Nein. Also mit 12 Stunden hätte ich mich wahrscheinlich erst gar nicht ins Auto gesetzt und mich
sagt
geweigert.
Sagt der Mann, der übers Wochenende nach Paracas gefahren ist.
Nein, also ich habe, also ganz sicher habe ich irgendwas von 7, 8 Stunden im Kopf gehabt.
Naja. Jedenfalls
oder
war,
6,5, so.
Also es
aber
war
ist 317
ab Cusco
Kilometer.
Hieß es, war es dann laut Google noch 5 Stunden oder so, ne?
Ja.
Jo.
Also Cusco ist ungefähr 2,5 bis 3 Stunden entfernt von uns. Die Fahrt ging ganz gut los. Übelkeit und Erbrechen ist ja irgendwie Standardprogramm, ja, aber wir konnten es maximal reduzieren. Ich glaube, es hat nur
einer
sich übergeben.
Ja.
Naja, also angekommen in Cusco, gut gefrühstückt und dann ging die Reise los Richtung Urlaub. Bis dahin kennt man das Terrain ja noch. Also man war ja irgendwie schon mehrmals in Cusco und das ist ja schon so ein bisschen eine Standardstrecke, aber dann ging die Reise richtig los. Ja, wir hatten zum Glück ein bisschen Unterstützung dabei, das war ganz schön. Also Freunde, die Helen und die Doro, mhm, und die Madita ist dann noch hinterhergekommen mit einem Kollektivo. Das sind so Überlandtaxi, so Großraumbusse, wo so 12 bis 15 Leute irgendwie reinpassen oder 21, keine Ahnung. Naja. Jo, also die ersten 100 Kilometer nach Cusco waren, glaube ich, auch noch geteert.
Ja, bis Paucatambo. Die Paucatambo. Ersten 2 Stunden.
Ja.
Ungefähr, ne?
Also Pass hoch, Pass runter, alles so Übelkeitsstrecken. So wie halt, wie es halt in den Bergen ist.
Aber es war okay.
Nichts Besonderes. So, und dann mitten im Ort.
Ja, der Vorteil ist bei dieser Strecke, man fährt nicht so über so einen Arkon Pass. Es zieht sich eher so am Berg entlang, diese Straße. Also man fährt schon hoch, aber jetzt nicht so
wie nach Abancay rüber.
Ja, oder wie
4000 hoch, dann wieder drüber.
Wie nach Puerto Maldonado, da musst du über diesen Ausangatte Pass, der hat irgendwie 4700 Meter oder sowas.
Ja, das ist richtig kalt.
Noch höher als
der
Salkantay. Ja. Das war schon ein Gurke da hoch und auch
der
wieder runter.
Der ist höher als Salkantay, wusste ich nicht.
Doch, scheinbar.
Ja.
Habe ich mir sagen lassen.
Aber warum, der Salkantay ist ein Gletscher. Wie kann das
ja
sein?
Der Ausangatte ja auch.
Aber der Pass, wir sind noch nicht über den Schneepass gefahren.
Nee, aber wäre es nicht so bewölkt gewesen, glaube ich, hätte man den sehen können da.
Ja, okay, aber wir sind nicht über die Spitze des Berges.
Nee, nicht über die Spitze.
Ja, jetzt verstehe ich es. Okay, gut. Ja.
Genau, man muss diesen Pass halt aber trotzdem hoch. Das letzte Stück müsste dann hochwandern. Da gibt es also mehrere Tagestouren für Menschen, die gerne mehrfach Tausender besteigen. Naja, genau. Also es zieht sich halt so, aber es war okay zum Fahren bis Paucatambo.
Ja.
In Paucatambo selber ist dann nochmal so ein richtig schönes Stück Straße geteert. Ganz neu, neuer Sportplatz, Straße schön gemacht. Und dann?
Ich glaube, das war aber nicht Paucatambo, ich glaube, es war Nuevo Paucatambo,
ja,
oder?
Ja, also
dieser Ortsteil,
Vorort sozusagen.
Ja, ja.
Und dann hört diese Straße auf.
Ich also habe sowas, ich habe gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Es ist wirklich so, also man muss plötzlich, also man fährt plötzlich.
Von geteert, dann ist einfach das Teerstück zu Ende, richtig akut, also korrekt.
Fertig.
Fertig.
Und dann geht Schotterpiste los.
Und dann ist einfach nur blattgewalzter Schotter und da fährt man dann 4 Stunden.
115 Kilometer. Ja. Reguläre Zeit, reguläre Strecke.
Ja, ja.
Und es war eine Strecke gesperrt, sodass wir einen Umweg fahren mussten. Jo, und weil wir den Umweg fahren mussten, haben wir natürlich Google befragt.
Ja.
Was dazu
und
geführt
Google
hat
keine Ahnung von peruanischen
Nein,
Landstraßen.
Ohne Witz, Alter.
Gut, es gab auch zwischenzeitlich
also,
dann einfach
da
auch
muss man
Netz.
Apple ja was zugutehalten. Bei Maps gibt es erst gar keine Navigation für Peru.
Bei Karten?
Ja, bei Karten, genau, bei Karten. Mhm. Die denken sich wahrscheinlich auch, bevor wir alle vergraulen, zeigen wir es erst gar nicht an.
Ja,
aber Google schickt
kommt
sich
dann
an.
Immer, es gibt keine Route.
Ja, und dieser Google schickt sich an, zu wissen, wo die Straßen in Peru sind. Und es war halt Katastrophe. Also, jo, erstens hat uns Google dann in so ein Nachbartal geführt. Das war
falsch.
Falsch.
Und eng. Und
und auch Schotterpiste, aber noch übelster
Art. Ja.
So, dass man da so mit 25 km/h vorwärts kam und nach so einer halben Stunde haben wir den ersten gefragt und dann habe ich mich nochmal rückversichert und auch ein zweites Mal rückversichert.
Weil er nicht geglaubt hat, dass wir falsch sind.
Weil Google gesagt hat, dass wir richtig sind.
Ja, ja, ja.
Jetzt war aber das Problem, das ABS-Licht ging irgendwie an. Ich musste das Auto einmal aus- und anmachen. Dadurch ist die ganze Navigation zusammengebrochen und in diesem Tal hatten wir natürlich
Kein Internet.
Also standen wir da, naja, also blieb gar nichts anderes übrig. Wieder nach Paucatambo zurückgeguckt.
Nee, bis Paucatambo
ist
man jetzt.
Stimmt gar nicht. Das waren
Chicha.
Ja.
Oh, wie heißt
das? Wie hieß dieser Ort?
Keine Ahnung.
Irgendwas mit Kui, oder?
War das nein. Das war irgendwas mit Chicha, wie Chicha Morada, Chicha Baya oder sowas. Ach, keine Ahnung.
Ein Dorf oder ein Städtchen, das eben gezeichnet ist, dadurch, dass es keine geteerten Straßen gibt. Und wir leben jetzt ja gerade in der Trockenzeit.
Ja.
Dieser Ort.
Ist auch steil, ne? Also, ich weiß
also
nicht, wenn
fürchterlich
ist.
Dreckig, alles verstaubt.
Ja.
Weißt du? Die Häuser, die hast du gar nicht streichen müssen. Diese Lehmhäuser, diese Adobehäuser, die waren eingepudert.
Ja.
Also Staub, auch
die, Dreck, die Bäume, so
die Bäume, die
Staubwolken hoch, was die Autos halt so hochwirbeln, so hoch ja. waren die ganzen Bäume eingestaubt.
Ja, und dann ging halt, ab da ging dann nochmal.
Da fährt man dann hoch, auch auf dem Pass, aber nicht ja. ganz so schlimm
115 hoch. Kilometer.
Ja, ja, erstmal hoch und dann ist man da oben und eigentlich hat man von da oben, gibt es auch einen Aussichtspunkt, eine schöne Sicht in die Selva runter. Also wirklich, Heinzus hatten wir das dann.
Das ist dann sozusagen der letzte Berg, bevor es dann ins Flachland runtergeht, genau, genau. in den Dschungel.
Und da kann man richtig, öffnet sich so der Dschungel vor einem und man sieht da runter, das ist wirklich sehr, sehr schön und eindrucksvoll. Nur, als wir ankamen, was, wie viel Uhr war da? Zwei, so die Ecke?
Ja, mittags halt.
Mittags halt. Übelster Nebel. Also,
man sieht nichts.
Du hast keinen Meter gesehen am Auto, oder? Also,
ja gut, ich habe, damit ich überhaupt wahrgenommen werde, auch von gegenfahrenden Autos, kam mir immer wieder mal Kollektives entgegen, habe ich das Fernlicht und ja. den Warnblinker angehabt, ja, ja. damit man in der Nebelwand mich hoffentlich sieht.
Ja.
Irgendwie dachte ich mir auf dem Heimweg, Gott sei Dank haben wir gar nicht gesehen, wo wir gefahren
ja,
sind.
Ja. Das ist eine richtig peruanische Straße.
Ich weiß gar nicht, ob ich da gefahren wäre, wenn ich gesehen hätte, wie man da abstürzt, wenn man mal kurz irgendwie...
Es geht halt dann so Serpentinen den Berg ja, runter und zwar kilometerweise im
Schotterpiste,
tiefsten Nebel. Schotterpiste, keine Leitplanken,
nix.
Zum Teil einspurig, zum Teil so kleine Brückchen oder so ganz schmale Stellen, wo es halt an der Seite ja, wirklich
auch ohne Geländer und alles,
hunderte Meter den Berg runter ja. geht. Also,
ja.
Und dann dazu schlechte Straßenbeschaffenheit halt auch noch. Also feucht.
Ja.
Nichts gesehen. Du hast dich gefühlt wie, als wäre es halt irgendwie 5 Uhr Abenddämmerung oder sowas, obwohl es mitten am Tag war.
Also ein bisschen Asbacher Höhe, wie
ja,
sich so. Erinnert.
Deutschland
nur
im Herbst.
Nur halt Schotter, ja. Deutschland im Herbst, genau.
Ja, und halt kam auch immer wieder was entgegen, genau. Es war echt, echt gefährlich. Boah. Da haben wir dann auch ewig gebraucht, dass wir unten waren. Und bis wir fast unten waren, da war es dann, hat sich der Nebel wieder gelichtet.
Unterwegs. Sind wir da mal auf Zivilisationen gestoßen. Also da kommt ja erstmal kilometerlang gar nichts. Du fährst stundenlang diese Schotterpiste und du kommst immer tiefer in den Urwald rein und es gibt nichts. Ja. Es gibt auch keine Tankstelle, es gibt gar nichts. Es gibt mal einen Wasserfall, es gibt Bäume natürlich, es gibt
haufenweise.
Unglaublich
immer wieder fließt
viele
das Wasser
Tiere.
Über die Straße.
Ja, oder hat mal die
Straße unterspült
oder weggerissen und so. Naja, und dann kamen wir dahin zu diesen...
So ein Polizeipost
und
oder so.
Da hatte ich eigentlich schon irgendwie gehofft, dass der nächste Ort...
Ja, ich dachte, jetzt kann es ja
nicht mehr
weit sein.
Ist, weil wir waren jetzt inzwischen, glaube ich, schon... Also was waren wir denn?
Also wir sind um 6 hier losgefahren, oder?
Und das ja, und dann 15 Uhr, gut eine Stunde in Cusco.
Ja.
Ah ja, also...
Wir dachten halt, gut so... Also laut Google ursprünglicher Berechnung wären wir um 15 Uhr da gewesen. Um 15 Uhr waren wir dann aber gerade mal unten, oder nicht mal ganz unten von dem Berg. Da haben wir, glaube ich, Pause gemacht um 3 an diesem
Wasserfall.
Ja,
an dem Wasserfall haben wir Pause gemacht.
Und dann haben wir gedacht, ja gut, wie lange kann es noch gehen? Eine Stunde oder sowas, aber dann, ja.
So, und dann ungefähr eine Dreiviertelstunde nach dieser Pause sind wir wieder auf Zivilisation gestoßen und fragen dann, ja, wie lange dauert es noch nach Atalaya?
Oh, 2, 3, 4 horas. Und dann bin ich so, what?
Ich so, das kann nicht
sein. Das kann eigentlich nicht stimmen.
Drehen wir jetzt
noch
um
vier
oder
Stunden
wir
auf
weiter?
Vor allem, es war dann halt schon eben kurz vor 4 oder sowas und du weißt, okay, halb 6 wird es dunkel. Auf dieser Straße, die du nicht kennst, im Dunkeln, bei den Beschaffenheiten, nochmal Stunden fahren.
Katastrophe.
Und also wer uns kennt, wir sind halt auch nicht so der abenteuerlustige Typ Mensch. Ich brauche das nicht, also für mein Leben unglücklich zu sein.
Es ist ja irgendwie witzig, also weißt du, wir wandern nach Peru aus, sitzen irgendwo in den Bergen im Nirgendwo.
Aber nicht, weil wir das Abenteuer suchen.
Und sagen beide von uns, nee, Abenteuer, geh mal vor.
Ja, ja. Aber ich meine, es ist egal, wo du hinfährst, du kannst ja nach Abancay fahren, es ist ein Abenteuer.
Ja,
also.
Ja. Okay, also.
Ja.
Dann
haben wir nochmal jemanden gefragt.
Gott sei Dank nicht ganz so gestimmt. Ja, der hat aber das Gleiche
gesagt.
Der hat
auch das Gleiche gesagt. Also, ja, 3 Stunden schon.
Sind schon noch nach Atalaya. Die Kinder waren ja natürlich sehr gute Reisende, muss man echt sagen.
Ja, die haben top mitgemacht.
Gut mitgemacht, sonst wäre die ganze Lage vielleicht noch richtig eskaliert.
Unsere Kinder sind sehr gute Reisende, muss man schon sagen, bis auf die Spuckerei. Aber sonst.
Ja, das stimmt.
Machen die das
erträglich.
Ja,
gut.
Schlafen immer mal wieder.
Der Joni hat meistens Hunger.
Ja, gut.
Also. Fragt, wann wir da sind.
Wenn der Blutzuckerspiegel stimmt und die Unterhaltungen gut sind, dann kann man eine Weile fahren.
Wir haben ein paar Podcasts runtergeladen.
Ja, und die Mädels waren ja eben dabei.
War immer Unterhaltung. Ja. Naja, und irgendwann.
Das haben wir anderthalb Stunden.
Wann sind wir denn? Um 6:30 sind wir angekommen.
Ja, so kurz nach 6.
Ja, es war glaube ich, 18:30 Uhr.
Es war dann schon richtig dunkel.
Ja.
Ja, es war auch lustig, weil du kommst dann in dieses Dorf, dann waren wir dann ganz glücklich, wir sind schon da und es gibt da keine Adressen. Und ich hatte den Hausvater gefragt oder die Frau, über die ich das gebucht hatte, wo wir denn dann hin müssen, ob sie eine Adresse hat. Nö, die kennen uns alle im Dorf, sagt einfach, ihr müsst da hin zu uns und dann zeigen die euch das schon. Und so war es dann auch tatsächlich, wir sind im Dorf ankommen, erstmal falsch gefahren und dann haben wir so paar ältere zwei Männer Aboratios gefragt. Ja, die waren schon leicht betrunken. Wo denn die wohnen, ja, da müsst ihr davor um die Ecke und dann kam uns aber der Hausvater schon entgegen und hat uns dann.
Also Hausvater ist ja auch übertrieben.
Der, wie sagt man,
ja, der also der Besitzer Haus. Dieser Unterkunft.
Unser Guide.
Genau. Naja, also das war unsere Fahrt nach Atalaya. Wenn man auf der Karte gucken will, der nächste Ort, größere Ort, der wahrscheinlich auch auf Google Maps zu finden ist, problemlos, ist Salvación. Da oder fährt Parker man so fährt 15 Minuten noch, dann ist man dort. Also es ist schon
Pilcopata müsste eigentlich auch drauf
Pilcopata sein. Da zwischendrin. Ja, ja. Atalaya ist ein ganz kleiner Ort, ist aber deswegen besonders, habe ich mir sagen lassen, weil es der letzte Ort ist Richtung Manu
Nationalpark.
Wo und am Wasser zwar, liegt, oder was? Genau, oder? Der liegt ja im Wasser und da gehen die Schiffe los Richtung Nationalpark.
Also Schiffe ist auch,
also Schiffe
die
ist,
Boote.
Ja, die ausgehöhlten Baumstämme. Da ist
war schon ein bisschen besser.
Naja, war schon so, dass man sich reinsetzen konnte.
Ja.
Jo, und dann ging der Urlaub los, ja. Ich weiß auch nicht, warum wir immer so Urlaub machen. Also, es ist,
für die Kinder, dass sie Erlebnisse
für die Kinder,
haben.
Genau. Oh Mann.
Also, wie viele Leute mich auch immer fragen, hast du dich gut erholt? Und
ich denke mir,
war dir mal mit Kindern im Urlaub?
War mit 5 Kindern mal im Urlaub? Ich weiß gar nicht, ob. Also wahrscheinlich geht es, wenn man in so ein Familienhotel geht. Aber das haben wir in unserem Leben uns nie gegönnt.
Ja, haben wir nie eingesehen.
Weil es mir einfach immer zu teuer war.
Ja, gut, ich bin auch. Ist immer so eine Ambivalenz, ja, aber ich möchte auch die Urlaube, die mir mit meinen Kindern vergönnt sind, und das sind einfach nicht so viele, irgendwann sind die Erwachsenen, kommen nicht mehr mit in den Urlaub, möchte ich schon auch nutzen, um mit den Kindern gemeinsam Erinnerungen zu schaffen. Wenn ich dabei noch 1, 2, 3 Tage habe, wo ich mal ein paar Stunden lesen kann in Ruhe, dann bin ich ja schon zufrieden.
Naja, also dein Lesekonsum ist ja nicht zu kurz gekommen.
Im Urlaub?
Ja.
Ich habe nicht mein ganzes Buch geschafft.
Was?
Ja.
Also, du hast so mehr als ein Buch gelesen, ne?
Doch, ich habe es fertig gelesen am letzten Tag, glaube
ich.
Ja, also ein Buch.
Ja, aber auf der Heimfahrt hast du doch, oder, du hattest doch, du hast so ein dünneres noch in der Hand.
Ja, das habe ich angefangen dann noch am letzten Tag.
Ah, also war doch mehr als ein Buch.
Ja, geschafft.
Ja, okay.
Dann habe ich ein paar Seiten gelesen.
Naja. Und das lag natürlich aber auch daran, dass du kein Handy dabei hattest. Oder wir hatten ja gesagt, wir machen device-frei.
Kein Handy.
Naja, du hast ja, also dann hättest du das Buch garantiert nicht geschafft.
Doch, warum nicht? Als wir in Dings waren, in Puerto Maldonado, habe ich, glaube ich, 3 Bücher gelesen. Ich hätte sogar eher geschafft, weil du hast ja keine Nachttischlampe und nichts. Also ich konnte ja im Prinzip nur bei Tageslicht lesen.
Du hättest doch meine Nachttisch, meine Dings
nehmen
können.
Ich habe fast jeden Abend die Kinder ins Bett gebracht und dann habe ich natürlich mich neben die gelesen mit Taschenlampe. Ja, wahrscheinlich hätte ich dann mit der Handy-Taschenlampe halt gelesen. Oder das Buch, das ich auf dem Handy habe, weitergelesen. Aber so,
Naja, also auf jeden Fall war es ein device-freies.
Und es war definitiv kein
freier Urlaub.
Erholungsurlaub. Also kein.
Nein, es
war
ein Aktivurlaub.
Es war ein Aktivurlaub. Das wussten wir aber, dass wir uns darauf einlassen.
Ja.
Ein Stück weit.
Oder auch nicht.
Ja.
Es war ganz toll. Also, die Temperaturen nachts waren so wie im Hochsommer tagsüber.
In Deutschland?
In Deutschland.
Ja,
also
wie so also
ich glaube, 120
Nächte
Grad
halt,
ist es dort gegangen.
So.
Es waren extrem viele Mücken und das Haus hatte ein Dach, aber das Dach war nach oben halt offen. Also die Mücken konnten da schön.
Seite offen, ja. Also nach oben war es nicht offen.
Ja, also es war so ein Wellblechdach, aber es gab jetzt, es war nicht dicht, sondern.
Nee, es war so ein halber Meter Versatz.
Genau, da konnten dann schön auch die Moskitos und so oben rein und man hat da unter so einem Moskitonetz geschlafen.
Mhm.
Aber irgendwie trotzdem 100 Stiche kassiert oder noch mehr.
Also ich nicht? Ich habe mich die ganze liebe lange Tage mit Repellente eingeschmiert. Das nur, also es ist mega giftiges Zeug. Ich vermute auch, dass es absolut ungesund ist, sich da ständig
seitdem hast du
so grün.
Eine schöne dunkle Hautfarbe.
Nein, bisschen aber ich wurde tatsächlich kaum verstochen. Also, aber man muss schon sehr konsequent sein.
Ja.
Ich habe mir auch immer die Füße zum Beispiel eingecremt, weil die dann natürlich auf die Stellen gehen, die man vergisst. Oder wenn du eine lange Hose anhast,
aber es
dann
war
die
ganz
Knöchel
nett,
stechen.
Fand ich.
Ja.
Es hat auch Spaß gemacht mit den drei jungen Damen, die wir dabei hatten.
Genau, also wir haben viel Programm gemacht, viel Boot gefahren, in den Dschungel gelaufen.
Ja, also ein Highlight war ganz klar der Felsen. Der Felsen. Man konnte in so einen Canyon reinfahren. Wenn man von Atalaya nach links fährt, fährt man in den Canyon, nach rechts geht so das Tal auf. Und da gab es einen Felsen, der so verschiedene Höhe hatten. Also ein Meter, 3 Meter und 5 Meter. Und da konnte man runterspringen in den Fluss.
Jo.
Anscheinend ist das Wasser braucht da 15 Meter tief. Und auf kilometerweise ist das also die einzige Stelle, wo man wohl reinspringen kann, hat er gemeint.
Ja, der Fluss an sich hat arg wenig Wasser geführt.
Ja, aber ich bin nie auf dem Boden aufgekommen. Ich bin auch mit den Füßen erstmal zuerst gesprungen und habe dann erst den Körper gemacht. Aber witzigerweise, ich musste an eine Geschichte denken. Darf ich die erzählen?
Na klar.
Ja. Aber bevor du einschläfst, sagst du Bescheid. Ich mache nur die Augen zu, um besser zuzuhören.
Ja, ja. Ich bin im Geiste bei dir.
Naja, ich habe mal bei Gedankentanken einen so einen Redner gehört. Der war, glaube ich, in Mexiko und ist dort von der Klippe gesprungen und hatte noch kurz vor dem Absprung diese Intuition, mach's nicht.
Ja, gut.
Und ist dann aber gesprungen und hat sich dabei ziemlich hoch einen Wirbel gebrochen. Und war halt eben auch irgendwo, wo es keine medizinische Versorgung gab. Er hat dann irgendwie, haben sie ihn gerettet. Er konnte auch nicht mehr schwimmen, also ist wirklich sehr hochgelähmt und beschreibt dann eben seine Reise. Ach, fürchterlich. Also er hatte denen dann klargemacht, dass sie ihn nicht bewegen sollen, weil dann der Schaden noch größer wird. Dann haben sie ihn irgendwie auf eine Tür geschnallt und damit dann ausgefahren bis zum nächsten Krankenhaus und dann irgendwann, ich weiß nicht, 72 Stunden später ausgeflogen. Also Und dann beschreibt er eben, wie er im Krankenhaus dann liegt, operiert ist und nur die Decke anguckt. Entweder Decken oder Boden.
Hm.
Boah. Und daran musste ich denken, als ich auf diesem Felsen stand. Ich dachte mir, naja, die werden schon recht haben. Ich meine, die wissen ja, wie tief das Wasser ist. Das Problem ist, es war so dreckig, du hast ja nichts gesehen. Ich hatte nur die einzige Bedenken, die ich hatte, wenn ich da jetzt einen Köpfer runter mache, und es kommt Treibholz oder irgendwas, was du ja nicht absehen kannst, was auch mal einen halben Meter vielleicht unter der Wasseroberfläche fliegt, dann wird es brenzlig. Ja. Aber nichts passiert.
Oh ja, no pasa nada.
No pasa nada. Wir sind wieder heil zurück, also alles gut gegangen. Aber es war ein tolles Erlebnis und ich würde auch mal wieder runterspringen da, weil 5 Meter ist jetzt nicht so hoch. Ich glaube, es war ehrlich gesagt mehr.
Ich denke auch, mehr,
es war mehr.
Also ich war in der Zwischenzeit mit den kleineren woanders, weil das war noch nichts für die. Wir waren in so einem kleinen Seitenarm vom Fluss, der war so ein bisschen gestaut, da hatte man so eine Art natürlicher Pool oder wie auch immer man das nennen möchte, kleiner See mit Durchlauf. Und da waren wir ganz viel baden, das war für die Kinder, für die Kleineren optimal, konnten sie noch gut stehen und ein bisschen schwimmen üben. War echt gut. Angenehme Temperatur von dem Bächlein.
Ja, also diese Reisen auch so auf dem Fluss, das fand ich richtig cool. Es gab da so eine Stromschnelle, wo es wirklich also wildwassermäßig zuging. Und da haben wir uns dann mit so Schwimmwesten durchtreiben lassen und sind mal mit dem Boot noch 2,5 Stunden flussabwärts gefahren. Das waren es dann, glaube ich, 4 Stunden.
Ja.
Zu heißen Quellen. Also es ist wirklich gigantisch. Gigantisch, ja. Das Wasser hat vielleicht 50 Grad oder noch mehr. Und kommt so heiß aus dem Felsen. Und die haben dann also 2 Quellen, dieses Becken, da wohnt so ein Indianer, der hat so ein Becken da betoniert, wo man sich reinsetzen kann und dann leitet er da eben, dass man sich nicht verbrennt, noch von der anderen Seite kühles Wasser rein und mischt so die Temperatur, dass man da, dass man es aushalten kann, je nachdem, in welcher Ecke man sitzt.
Also ich saß vorzugsweise in der Ecke, wo das kühle Wasser mit reinkam, weil es war echt in der anderen Ecke, wo das heiße reinläuft, da kannst du fast nicht bleiben. Ja.
Das hat fast, also hat schon ein bisschen wehgetan.
Ja, ja.
Ich bin mal dahin und so, wollte halt mal wissen, wie heiß es ist.
Ich war auch dort, aber das hält nicht lang aus. Wir waren dann auch alle weich gekocht danach und sind müde wieder.
Also es war auf jeden Fall deutlich unter 100 Grad, weil er hatte mir gesagt, er hat da mal dort, wo das Wasser rauskommt, mal 12 Stunden Eier reingelegt, mal um zu gucken, ob die gekocht sind danach, aber das waren sie nicht. Also es ist schon so, dass Proteine ganz bleiben, aber es ist trotzdem beeindruckend. Richtig, richtig warmes Wasser. Was haben wir noch gemacht? Chakra.
Auf der Chakra waren wir.
Ja, also die hatten auch
wie
so
hat das gefallen?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Hatte ich irgendwelche Bauern als Vorfahren? Hatten wahrscheinlich alle Bauern als Vorfahren, gell? Ja, die haben so ein Stück Urwald gerodet, das was ihnen gehört, und haben da verschiedenste...
Was ich sehr schlecht finde.
Ja, ja, verschiedenste Dinge angepflanzt. Ja, ich habe aber extra nachgefragt. Das sei nicht Teil des Urwaldes, sondern das ist so ein, scheinbar so ein... So eine Art Insel, die der Fluss gebildet hat.
Ich habe mir das auch gedacht, weil linke Hand vom Fluss, da geht doch der Manu-Nationalpark los.
Ja, ja, eben. Und es war rechte Hand.
Es war rechte Hand.
So, ja. Auch, so bin ich auch an so einem Kiesbett erstmal gelandet.
Ja.
Und,
ja.
Also es sei nicht geschütztes Gebiet. Und da haben mehrere Familien vom Ort ihr Chakra, also ihren Acker sozusagen. Kann man sich aber nicht vorstellen wie ein deutscher Acker, der so akkurat und
ist halt Urwald.
Aufgeräumt ist, sondern es ist wirklich harten Bedingungen dem Urwald abgetrotztes Gelände, würde ich jetzt mal sagen. Und da haben sie halt Papaya-Bäume und Zuckerrohr und unter anderem halt Yucca. Und Yucca durften wir dann ernten. Und Yucca ist so ein Wurzelgemüse, würde ich jetzt sagen. Es ähnelt sehr einer Kartoffel im Aussehen.
Ist ein bisschen länglicher.
Ist länglicher und viel länger. Also wie eine, schon zum Teil 30 Zentimeter lang, diese Knollen. Ne?
Ja. Es sieht eher aus wie eine Rübe, finde ich.
Ja.
Das könnte eine Rübe, ja. Wird es, glaube ich, besser beschreiben.
Ja, vielleicht so ein Zwischending zwischen Rübe und Kartoffel. Ist extrem stärkehaltig, ganz, ganz sättigend, macht pappsatt. Wächst nicht so wie bei der Kartoffel einfach nur so Grünkraut, sondern das wächst wie ein kleines Bäumchen oben drauf, ne? Wie so ein frisches Bäumchen.
Und
so.
Das ist ganz interessant, man erkennt es sofort an der Rinde. Diese Rinde, die hat so wie so kleine...
Wie so Knospen, ne?
Ja, aber so überall.
Ja, ja. Das sind aber wohl die Samen, die da drin sind. Das sind keine Triebe.
Und es erinnert fast an Dornen. Und es ist auch ein bisschen spitz, aber es ist nicht so, dass du dich dran verletzt.
Und dann muss man eben das gibt es da überall, und dann sucht man sich halt eins raus und dann muss man da dran ruckeln. Man darf nicht dran ziehen, sonst sprechen die Wurzeln ab. Man muss ruckeln.
Ja, ja.
Und dann, wenn man es mit dem richtigen Gefühl macht, dann kann man die Yucca, Wurzeln praktisch mit rausziehen. Ja. Und die kann man dann essen. Ja. Die werden gekocht, also geschält, gekocht und dann frittiert. In der Regel scheinbar isst man das. Aber ich hatte das vorher schon mal ein, zweimal gegessen und da hat es mir immer nicht so geschmeckt.
In Puerto Maldonado hat es mir auch nicht geschmeckt.
Ja. Aber da war es jetzt, fand ich es richtig, richtig ganz frisch halt und gut gemacht. Also da, wir haben uns jetzt auch ein bisschen was mit heimgenommen davon.
Man muss auch dazu sagen, wir hatten ja dort auch jemand, der das Kochen übernommen hat. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass er ein Koch war.
Ich glaube schon.
Ich weiß nicht, ob er ausgebildet war. Aber
ich habe gefragt, er hat wohl irgendwie so Kurse gemacht oder sowas.
Ja.
Er hat
also landestypische Küche gekocht, so in Bananenblätter eingepackten Reis mit
Hähnchen.
Richtig gut. Ne?
Ja.
Und man muss sich das ja vorstellen. Dann sagt er, wir haben ja hier zum Glück eine Küche. Also, aber was ist die Küche? Also,
Platten Gasherd, Gaskocher.
Gaskocher, also so eine Art Campingkocher, aber nur halt zwei davon.
Ja.
Ja? Und einen Kühlschrank halt.
Ja. Und einen Tischlitz
und
was machen.
Und wenn man in der Küche sich hinsetzen will, dann hat man sich auf den Mülleimer gesetzt, oder auf diese rote große Tonne, ja. Und es gab noch ein Waschbecken, da konnte man das Geschirr sauber machen. Aber das war im Prinzip die Küche. Und das ist aber... Ja, war luxuriös, war
also,
eine gute Ausstattung.
Der geht manchmal wohl auch auf so Expeditionen mit und sowas, wo er halt irgendwie mal tagelang draußen über dem Feuer kocht. Also der konnte schon sein Handwerk und das war wirklich also ein Highlight des Urlaubs, dass das Essen war
richtig
gut. Da haben sie sich echt viel Mühe gegeben und das war auch eben, ich mag es immer ganz gerne auch, wenn man im Urlaub ist und was Typisches für die Region ist und das haben sie wirklich sich da richtig, richtig
Mühe gemacht. Wobei ich erstaunlich fand, in Puerto Maldonado gab es ja riesige Landflächen, die gerodet waren für Viehzucht.
Mhm.
Und da jetzt in Atalaya, das ist ja von der Höhe nur ein Ticken höher, also Puerto Maldonado liegt auf 180 Meter und wir waren jetzt auf 530 Meter oder sowas.
Wenn überhaupt, oder 400, glaube ich.
Ich glaube, es war Ticken über 500. Ja. Aber da gab es keine Kühe. Hast du irgendwo eine Kuh, ein Schaf oder sonst irgendwas?
Was ja eigentlich gut ist, dass da kein Weideland gerodet wird, ne? Aber was ich auch erstaunlich fand diesmal, ist, dass es einfach ist mir noch mehr aufgefallen als in Puerto Maldonado, dass es ganz wenig frische Produkte gibt. Ne? Man denkt ja irgendwie so, Urwald, da wächst alles. Aber
Zuckerrohr und Yucca.
Ja, also ganz wenig Früchte auch, klar, Bananen und Papaya.
Ja.
Aber das war es dann auch schon wieder. Und sonst wird alles verpackt aus Cusco-Herrschaft, ne?
Ja, wobei ich schon erstaunt war. Also da kann ich vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Und zwar waren wir eben auf dem Weg zu diesem Felsen, um da runterzuspringen. Und da musste man eben mit dem Boot hinfahren. Und der Hausvater da, der hat den Bootsführerschein, also der darf das Boot fahren mit Touristen. Das ist wohl auch so, also so wie wir in unseren Breitengraden einen Autoführerschein haben, ist das für die im Urwald das Bewegungsmittel Nummer eins. Also mit dem Boot darf man nur Touristen transportieren, wenn man den Bootsschein gemacht hat für den Fluss. Und das ist also eine ganz spezielle Kunst, das hat er mir erklärt, eine Riesenprüfung auch. Und er hat die so mittelmäßig bestanden, meinte er, aber war da ganz stolz drauf. Denn man muss da wohl erstmal 3 Jahre bei einem anderen, der den Führerschein hat, mitfahren. Und muss vorne am Boot auf die Spitze sitzen und dann mit einem Stock die Wassertiefe messen, um dem Schiffsmann hinten dann zu sagen, wo er hin muss. Wir reden hier jetzt aber nicht über einen großen Ozeandampfer, sondern wir reden über ein Ding, das nicht viel länger ist als ein Baumstamm und wo man hinten halt einen Motor angebaut hat. Natürlich, da passen, wenn man es voll besetzt, irgendwie 11 oder 12 Leute rein, die haben auch einen richtigen Sitz. Das ist schon in der Breite, sagen wir mal, 1,50 Meter oder oben auch 2 Meter breit. Aber es ist jetzt kein großer Dampfer, ja. Und da muss man wohl, also dass man diesen Führerschein für den Fluss bekommt, muss man dann da 3 Jahre dann damit fahren. Und dann kriegt man nochmal so einen an die Hand, der einen leitet und man darf auf keinen Fall irgendwo hängen bleiben, sonst fängt man dann wieder von vorne an und ist vorne der kleine Schiffsmann. Und dann kann man die Prüfung machen. Und es war auch sehr, sehr beeindruckend. Also dieser Fluss hatte, weil ja jetzt gerade Trockenzeit ist, tatsächlich Niedrigwasser. Wir haben uns ja, wie ich gesagt habe, auch mal durch die Stromschnellen treiben lassen. Und du bist dann ständig irgendwie auch mal mit dem Knie irgendwo hängen geblieben oder mit den Füßen auf dem Boden, mitten auf dem Fluss. Es gab natürlich auch Bereiche, wo es tiefer war, aber letzten Endes war das schon so, dass man da genau wissen musste, wie man da navigiert und beispielsweise heimzus. Da mussten wir auch zum Teil aussteigen, weil das Wasser so niedrig war, dass wir über solche Flussschnellen gar nicht drüber gekommen sind und das Boot aufgesessen ist und die dann da geschoben und gerüttelt haben und halt das Boot dann da wieder über die Enge gebracht haben. Naja. Auf jeden Fall sind wir am ersten Tag beim ersten Mal, als wir zu diesem Fels gefahren sind, da wollte ich sagen, ist der Schiffsmann, also der Sohn, der Alexis, der Sohn des Hausvaters ist, der eben auch diesen Führerschein wohl irgendwann mal macht, ist ausgestiegen als Erster und hat, also ja, dämlich irgendwie, aber irgendwie hat er nicht aufgepasst. Ich habe es direkt kommen sehen und es war so ein Schmerz, der meine Spiegelneurone aktiviert hat. Hat genau mit der Hand zwischen den Felsen und die Spitze des Bootes gelangt. Und ist natürlich da das Boot volle Kanne draufgeknallt und hat ihm die Hand eingequetscht. Dann saß er da, Blut den ganzen Arm bis zum Ellenbogen runtergelaufen. Ja. 3 Finger oben offen. Also ich bin mal sicher, dass das gereicht hätte, um sich einen Finger zu brechen. Und er hat sich dann also dahingesetzt und hat die Hand geschüttelt und das Gesicht verzogen und so weiter. Aber es war total beeindruckend, weil wir sind ja da in der Region gewesen, nach Cusco, 7 Stunden Fahrzeit. Also das nächste Krankenhaus, 7 Stunden entfernt. Man kann mit so einer Verletzung jetzt nicht 7 Stunden ins nächste Krankenhaus fahren. Also was hat der Vater gemacht? Der hat die Hose runtergelassen und hat ihm über die Hand gepinkelt. Weil das ist das Beste überhaupt. Also das reinigt, das Blut stillt, das ist steril. Also so, wie man es halt im Urwald macht. Ja? Und dann wurde das natürlich mit einem semisterilen Tuch direkt abgedeckt. Der Junge war dann außer Gefecht gesetzt, bis wir da fertig waren. Wir hatten gesagt, komm, lass uns heimfahren, deine Wunde. Nö, er wartet. Also gut, dann sind wir da ein paar Mal vom Fels gesprungen und dann sind wir heimgefahren. Und dann hat in der Zwischenzeit eben der Vater von ihm im Urwald eine Pflanze rausgeholt. Da läuft er dann halt einfach einmal, ich fand das beeindruckend, ja. Ich meine, der ist ja eine wahnsinnige Artenvielfalt. Der ist dann da in den Urwald gedappt, kurz an so einem Seiten, an einer Stelle, wo wir halten konnten, an so einem Kiesbett, hat seine Machete rausgeholt, zack, zack, zack. Die Frucht braucht er. Das, wenn man die einschneidet und das Gel rausschabt, dann kann man damit Wunden versorgen, ja. Und ich fand das schon beeindruckend, weil ich dachte mir, ey, die haben tatsächlich einfach, die haben hier keine Gesundheitsversorgung. Aber die haben trotzdem mit dem, was sie machen können, echt eine gute Ahnung. Also ich habe natürlich meinen Notarzt-Rucksack dabei gehabt. Ich hatte Nahtmaterial dabei. Ich habe ihm das angeboten, ich machte das, ich nähte das. Nein, brauche alles nicht. Gut, ich dränge mich ja nicht auf. Also es war einfach ein Angebot. Ich hätte ihm das nähen können, hätte ihm versorgen können. Aber er wollte das alles nicht. Er wollte auch nichts gegen Schmerzen, denn er ist, so seiner Aussage nach, gegen Pastillas, also Tabletten, allergisch. Er kann keine Tabletten nehmen, das verträgt er nicht. Und Schmerz sei außerdem lediglich mental, also eine Illusion. Ja, kann man so sehen. Also Fakt ist, die haben diese Wunde gut versorgt bekommen. Der hat sich dann Eier gekocht, hat das Ei gepellt und diese dünne Haut zwischen Ei und zwischen Schale, da ist ja so eine dünne weiße Haut, die hat er dann rausgemacht und hat die wie so ein Fibrinkleber, sage ich jetzt mal, als flächig über diese Wundstellen drüber gelegt und durfte natürlich 3 Tage nicht ins Wasser, da dürfte natürlich kein Dreck reinkommen und so. Aber alles in allem war ich wirklich begeistert von der Wundversorgung. Ja, dann habe ich ihn gefragt, den Vater, sag mal, wenn ihr einen Arzt hier hättet jetzt im Ort, also hier gibt es keinen Arzt, es gibt im nächsten Ort eine Posta, das ist also so ein Gesundheitsposten, da bewertet einer, ob man irgendwie vor Ort helfen kann oder ob er weiter dann fahren muss. Ich habe ihn gefragt, wenn ihr hier, also welches Krankheitsbild, das ihr hier habt, könnt ihr nicht behandeln, weil so offensichtlich kleinere Geschichten, also Verletzungen, Schnittverletzungen und so weiter, das können die. Und er sagte, ja, es gibt ein paar. Also zum einen Komplikationen bei der Geburt. Und das war schon erschreckend. Er sagte, also wir sind hier in einem Ort mit 30 Familien. Und ich kenne 4 Frauen, die die Geburt nicht überlebt haben. Also 4 Frauen, die auf dem Weg nach Cusco dann im Colectivo verstorben sind. Die hatten versucht, noch in die Klinik zu kommen, aber haben es nicht überlebt. Und Frakturen, also wenn man irgendwie stürzt, sich traumatisiert, mit den Arm bricht oder was auch immer, das können sie nicht selber. Und innere Verletzungen oder innere Entzündungen, jetzt Blinddarm, Divertikulitis, da haben sie auch keine Chance. Auch das muss operiert werden. Aber diese ganzen kleinen Sachen, und ich meine, wenn jemand mir zuhört und aus dem medizinischen Sektor kommt, der weiß, was wir in der Ambulanz sonst sehen, ja, von, also ich erinnere mich dran, Geschichten, die ich euch erzählen könnte. Ich habe jahrelang interdisziplinäre Notaufnahme gemacht. Nachts um 3 Uhr, Herr Doktor, hier ist eine Frau, die hat sich heute Morgen den Finger eingeklemmt und hat jetzt einen blauen Fingernagel. Also wegen sowas bin ich dann nachts um 3 aufgestanden. Ich bin natürlich auch wegen polytraumatisierten Patienten aufgestanden und wegen akuten Geschichten und weil einer mit Herzinfarkt kam oder was auch immer. Das war natürlich nicht nur so, aber man hatte schon den Eindruck, dass man hier mit Krankheitsbildern auch zu nächtlicher Stunde zu tun hatte, die bis zum nächsten Morgen hätte warten können. Naja, alles in allem war das für mich schon eine lehrreiche Zeit, weil ich mir echt gedacht habe, ja, wir sind wirklich privilegiert in Deutschland. Wir reden darüber, dass Leute 90 Minuten in ein Zentrum fahren müssen und das kann man denen nicht zumuten. Wir reden über Hausarztmangel außerhalb von Ballungszentren. Das mag alles richtig sein und ich möchte das dem auch gar nicht widersprechen. Ich war ja, als ich noch im Gesundheitssystem in Deutschland war, auch der Meinung, dass das so ist. Es gibt mit Sicherheit auch Regionen, wo das nach wie vor so ist. Und gleichzeitig muss man ehrlich zugeben, wenn man es neutral betrachtet, dass die Realität für die meisten Menschen auf dieser Welt anders aussieht. Und wenn man 7 Stunden zum Arzt fährt, dann ist das eine Zeit, die in den meisten Ländern dieser Welt, glaube ich, realistisch, vielleicht sogar zu kurz gefasst ist. Und wer das nicht überlebt, ja, der hat dann ganz salopp gesagt, einfach Pech gehabt. Mich hat es trotzdem irgendwie berührt, weil ich gedacht habe, ja, es ist ja ein kleines Dörfchen, 30 Einwohner, 4 tote Frauen. Es gibt hunderte dieser Dörfer im Dschungel. Es gibt viel größere Dörfer. Was machen die denn alle? Also das war jetzt eine Geschichte. Ich habe darüber nachgedacht, als er mir das erzählt hat. Was wäre, wenn unten da, wo wir bei den heißen Quellen waren, dem was passieren würde, dieser Familie, die würden erstmal 4 Stunden mit dem Boot nach Atalaya fahren und von da aus dann 7 Stunden nach Cusco. Ich habe an Geschichten gedacht, die ich aus Papua-Neuguinea gehört habe, wo Menschen 2 Tage zu Fuß durch den Dschungel laufen, um einen Notruf abzusetzen. Also nicht, um beim Arzt zu sein, sondern 2 Tage zu Fuß durch den Dschungel zur nächsten Antenne, um dann einen Notruf abzusetzen. Das sind Verhältnisse, die kann man sich, wenn man in Deutschland und im deutschen Gesundheitssystem groß geworden ist, nicht vorstellen. Und irgendwie hat mich das neu motiviert. Ich glaube, dass die beste Möglichkeit wäre, diese Menschen zu versorgen aus der Luft. Hm. Es sind riesige Gebiete und das kann man auch nicht alleine, aber aus der Luft wäre, glaube ich, die beste Möglichkeit, auch in diesen abgelegenen Regionen medizinische Versorgung zumindest für schwere Notfälle zu ermöglichen. Naja, das war jetzt ein ewig langer Monolog. Ich glaube, ich habe alles erzählt zum Urlaub, was ich erzählen wollte. Hast du noch was?
Zum Urlaub?
Ja. Was ja immer so ist, wenn man in Urlaub fährt, gell? Wenn man dort ist, hat man erst die Hälfte der Strecke.
Ich fahre ja ganz selten die Strecken. Bei uns ist der Benni der Langstreckenfahrer.
Ja, und meistens kriege ich auch ein Lob dafür. Wenn wir wieder gut daheim ankommen.
Ich habe dich wirklich gelobt, ja, du hast wahrscheinlich nicht gehört.
Ich weiß.
Stößt auf taube Ohren.
Ja, du weißt ja, Lob und Anerkennung.
Ja, ja.
Eine ganz wichtige Sprache.
Schon erstaunlich, wie viel Lob so ein Mann verträgt, gell? Ja, ja. Ja, ne, Urlaub.
So.
Also akut bräuchte ich es jetzt nochmal, gerade für den Moment. Ja,
ich weiß nicht, es ist so eine Ambivalenz.
Ja, es ist schon irgendwie cool.
Es ist eine ganz andere Welt, das ist das, was mich in Peru so fasziniert, ja. Es ist eine andere Welt, komplett andere Welt. Und du bist einfach in einem halben Tag dorthin gefahren. Ja, du bist in den Bergen in einer anderen Welt, du bist am Meer in einer anderen Welt und du bist im Dschungel in einer anderen Welt.
Mhm. Am Meer waren wir jetzt hier noch nicht, ne?
Ich war schon. Ja, ja. Gut, in Lima, ja, aber...
Ja,
gut. Egal. Das war also unser spannender Urlaub, eine Woche.
Selber?
Lasst euch von den Hintergrundgeräuschen nicht ablenken.
Nicht so wie ich. Was immer da gerade gefallen ist, war kein Kind.
Nein, war kein Kind. Man muss dann immer, wenn was fällt und so Dong, muss man einfach
kurz warten, ob
ganz
das
kurz
schreit.
Warten, wenn es schreit oder wenn es nicht mehr schreit.
Ja. Wenn dann das andere Kind schreit, komm mal schnell.
Ja, so.
Also 2 unserer Kinder haben diese Woche auch Faultier gespielt an einem Baumast. Und
hätten sich lieber 2 Äste rausgesucht.
Ja. Das eine Kind ist als der Ast abgebrochen ist, runtergefallen und meinte, boah, das war cool. Und das andere Kind ist halt leider mit dem Hinterkopf an die Mauerkante geknallt, ja. Ist nichts passiert, außer einer dicken Beule.
Ich muss nichts nähen, von daher ist es dann immer überschaubar.
Ist gleich gekühlt und ja, aber ja, gibt so Dinge, die passieren. Ja.
So.
Urlaub. Hammer geschafft.
Hammer geschafft. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde.
Oh, oh, oh.
Für die letzte Woche. Großes Highlight. Großes Highlight.
Wir kamen nach Hause. Da hatte ich dann erstmal, wir hatten ja unsere Devices nicht dabei, über 160 Nachrichten auf meinem Handy.
WhatsApp-Nachrichten.
WhatsApp-Nachrichten, die E-Mails nicht mitgerechnet. Und dann war unter anderem eine Nachricht dabei von unserem Schulleiter, der geschrieben hatte irgendwie, sie sind ja so dran, sich zu bemühen, dass die Schule aufmachen darf, aber es gibt irgendwie eine Ministerin, die sich noch querstellt und da gibt es jetzt noch Verhandlungen. sodass wir gesagt haben, naja, komm Kinder, das wird jetzt erstmal wieder eine Weile nix. Machen wir unser normales Standardprogramm am Montag weiter. So, und Montagabend kam die Nachricht, Mittwoch macht die Schule auf. Und das war dann schon so, hups, man hat zwar die ganze Zeit drauf gehofft und gewartet, aber dass es dann doch so innerhalb von 48 Stunden passiert, zeugt A davon, wie gut organisiert diese Schule ist, wie gut sie auf diesen Fall vorbereitet waren auch schon
ja.
Und einfach auch damit gerechnet haben, dass es kommt. Und es ist natürlich auf der anderen Seite dann mal geschwind, nicht stressig geworden, aber interessant geworden zu Hause. So. Auch wie die Kinder mit dieser Nachricht umgegangen sind. Der eine freut sich mehr als der andere. Es war natürlich auch große Aufregung, wie wird das sein und wo müssen wir hin und um wie viel Uhr fängt es an und wie viel Uhr hört es auf, welche Stunden haben wir, welche Lehrer haben wir.
Die waren ja auch noch nie auf der Schule.
Nee, eben. Ich meine, die waren überhaupt nur 3 Tage in der Schule in Peru. Ja? Also alles neu, neue Klassenkameraden zum Großteil und Lehrer, ja klar, neue Sprache und so. Und für mich auch eine große Herausforderung, das logistisch unter einen Hut zu bringen, weil jetzt halt alle zur Schule gehen, also auch unser Jonas jetzt in den Kindergarten darf. Das heißt, ich habe jetzt 5 Kinder, die 5 verschiedene Stundenpläne besitzen und an unterschiedlichsten Tagen zur Schule dürfen.
Weil es eben semi-präsentiell ist.
Genau.
Also man
genau. Wir haben ein Kind, das darf jeden Tag gehen. Das ist unsere Mila, weil die halt im Vorschuljahrgang ist und noch nie hier Schulerfahrung oder Kindergartenerfahrung gesammelt hatte. Und jetzt durfte sie praktisch noch gemeinsam mit ein paar anderen Kindern jeden Tag kommen. Ja, der eine darf 3 Tage, die nächsten alle 3 Tage. Das heißt, es verschiebt sich wöchentlich. Das heißt, es ist mal Montag und Donnerstag, dann mal Dienstag und Freitag.
Also sehr komplex. Das ja. Hat auch dazu geführt, dass an dem einen Morgen ein Kind mehr fertig war für die Schule.
Als eigentlich musste. Ja. Das war ganz gut. Wir standen schon in der Tür. Alle waren gerichtet, die gehen sollten an diesem Tag, inklusive Vespa und allem. Und dann habe ich festgestellt, Mist.
Einer zu viel.
Du hast halt gar keine Schule, Kollege.
Also du hast schon Schule, aber virtuell.
Virtuell, also halt nur zu Hause, ja, nicht in der Schule. Du darfst halt nicht präsentiell teilnehmen. Ja, genau. Aber jetzt war ja Freitag dann schon der 3. Tag, zumindest für unsere Mila eben und für die anderen auch der 2.
Es kann
dann,
nur
ne?
noch besser werden.
Es kann noch besser, es ist noch Luft nach oben. Aber
so, Mila, warum gehst du in den Kindergarten? Weißt du das? Nein. Mila, weil wir wollen, dass du Spanisch lernst, weil es dir was bringt, damit du, wenn du dann in die 1. Klasse kommst, in der Schule auch den Stoff verstehst und dass du dich mit den anderen unterhalten kannst auf Spanisch. Papa, ich will mich mit denen eigentlich nicht unterhalten. Das ist einfach.
Die Mila ist einfach das Kind ihres Vaters.
Ey, ich will mich
Wenn ich die Sprache nicht verstehe, muss ich mich schon nicht mit denen unterhalten, hat sie mir gesagt.
Oder sowas, ja. Ja. Stimmt.
Also, ja. So, ja. Genau, ist für alle herausfordernd auf jeden Fall und ich bin super, super stolz auf alle. Also,
ich auch. Vor allen Dingen auf die Eltern.
Auf uns bin ich auch ein bisschen stolz. Ja.
Also,
aber
ich meine schon, dass wir das gut machen. Also in der Hinsicht, dass wir den Kindern die Sicherheit geben.
Ich musste ja ein bisschen schmunzeln, weil keiner von denen sich so mega gefreut hat, dass er jetzt endlich mal in die Schule darf und nicht mehr zu Hause Schule machen muss.
Ja,
sondern es war mehr so, naja, es war eigentlich schon auch ganz gut zu Hause. Und ich dachte, ja, also kann es so schlimm nicht gewesen sein.
Ja, ohne
mit der Mama
Homeschooling. Der Grundton war so positiv, dass die daheim bleiben wollten.
Ja.
Dachte ich echt, also ohne jetzt da überheblich zu sein, aber das spricht schon für uns.
Also ich würde sagen, es spricht für mich.
Also gut, dann spricht es ja für dich.
Ja, ich war hier der Direktor
der
Homeschooling-Schule.
Ich bin ja nicht anwesend.
Nee.
Ich bin ein abwesender Vater, der...
Nein, aber Schule habe ich ja schon mit denen gemacht.
Ja, das meistens. Ist richtig. Also, aber es ging ja um ein generelles Thema. Also
ja,
sie
aber
sind,
ist,
glaube ich, ganz gern daheim.
Ja, das sind
sie. Und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Insgesamt gerne. Und auch in der Schulzeit haben sie auch zu Hause gut hingekriegt. Es ist jetzt auch so, dass zum Beispiel Deutsch jetzt komplett in der Schule stattfindet. Also da habe ich jetzt seit letzter Woche gar nichts mehr mit zu tun jetzt erstmal mit ihrem Deutschunterricht. Das ist jetzt völlig abgegeben. Und ja, dann hatte ich tatsächlich am Freitag auch das erste Mal überhaupt, jetzt seit wir hier sind, und das allererste Mal seit über 13 Jahren kein Kind und auch vor allem kein Kleinkind zu Hause. In Deutschland hatten wir nie den Fall, dass alle in der Schule waren und kein Baby gerade da war oder im Kindi waren. Und das dadurch, dass der Jonas jetzt auch in Kindi kann, bin ich wirklich dann ganz alleine.
Ja.
Das war schon
neu.
Schön. Also meine Schwester hat mir geschrieben und meinte, und ist das ein unheimliches Gefühl? Und ich so, nee, es ist einfach nur herrlich. Ich meine, es ist schon, die Stille ist schon seltsam, aber ich habe es so genossen. Ich habe in Ruhe und auch in einer Geschwindigkeit, die man ja sonst nicht dann hat, geschwind gekehrt und die Küche gemacht und mich dann an meinen sauberen Tisch gesetzt und meine Bibel genommen und mir Zeit genommen, habe mir einen Kaffee gemacht gehabt und keiner wollte irgendwas, mein Handy ausgemacht. Ein Träumchen.
Traumhaft.
Wirklich, der Lukas war da, aber der war halt oben in seinem Zimmer und hat seine Schularbeiten gemacht, der braucht mich dazu kaum. Ach, es war...
Ja, neu.
Neu und gut.
Und kannst du dir die Zukunft so vorstellen?
Ja, auf Dauer ist es natürlich nichts zu tun zu haben. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich irgendwie immer was zum Schaffen brauche und auch gerne am Abend was gemacht habe, also was vorzuweisen habe, was ich getan habe über Tag. Aber ja, so jetzt mal für den Anfang, glaube ich, ist ganz gut.
Weißt du, an was mich deine Beschreibung erinnert?
Nee.
An meinen Auszug von daheim.
Ah, ja gut, da war die Stille wahrscheinlich noch ein bisschen beeindruckend.
Also wir sind ja 9 Geschwister. Ich bin der Älteste, habe noch 8 jüngere Geschwister. Und ich habe mit 18 Jahren überhaupt das erste Mal daheim eine Nacht verbracht, wo niemand da war.
Daheim? War
bei meinen Eltern.
Ja.
Also habe ich noch daheim gewohnt.
Wo
da war ich 18
alle?
Jahre, die
wo
waren im
du?
Urlaub irgendwo und ich habe, glaube ich, gearbeitet. Ich habe Ferienjob gemacht oder irgendwas. Und es waren alle außer Haus und ich habe eine Nacht daheim in diesem großen Haus allein gepennt. Ja. Da war ich aber volljährig schon, das weiß ich noch.
Ist trotzdem spooky, allein
so
im großen
und dann
Haus.
Bin ich ja zum Studium ausgezogen in eine kleine Studenten...
Ja, wie war es
Studentenzimmer?
Im Zivildienst?
Im Zivildienst war es ja eine WG.
WG
ja, da war ja, da alleine, haben wir ja zu 4 zusammen gewohnt.
Ja.
Oder 5 sogar. Und da war ich das erste Mal ganz allein. Und ich weiß noch, Türe zu, Stille. Ja, 30,
das war eine 5, sehr schöne
33 Quadratmeter waren es, glaube ich. Mhm. Ein großes Zimmer.
Heidelberg, Altstadt.
Ja, gegenüber von der alten Grill. Ein ruhiges Zimmer zur Straße hin. Ja, könnt ihr auch ein paar Anekdoten erzählen. Ganz so ruhig war es dann irgendwie doch nicht, weil es nebendran den Tanner gab und ständig irgendjemand nachts betrunken Klingelstreich gemacht hat. Aber naja, im Großen und Ganzen hat mich niemand gestört.
Ja.
Es gab keine Geschwister, die zum Zimmer reingetappt sind. Es gab niemanden, mit dem ich mich unterhalten musste. Es gab keine Essenszeiten, an die ich mich halten musste. Gar nichts. Hm. 14 Tage. 14 Tage. Und dann bin ich in die Innenstadt gedappt, in die Mall, da zum Horten oder wie früher war es Horten, was
Kaufhof.
War, Kaufhof. Einfach um Leute zu sehen,
ja.
Um unter Menschen zu sein, um mit jemandem zu reden,
ja,
weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist nach 2 Wochen. Und ja, das hat sich ja dann alles so eingependelt und witzigerweise, bevor wir dann ja geheiratet haben im 4. Semester, bin ich ja dann noch ein halbes Jahr mit meiner Schwester zusammen in eine WG gezogen,
ja.
Nur damit ich halt eben nicht alleine bin. Naja, so läuft's halt.
Ja, eben. Also ich glaube auf Dauer, ich meine, ja, ich habe jetzt keine Bedenken, einsam zu werden, nur weil meine Kinder in der Schule sind. Also ich habe schon genug zu tun.
Ja.
Habe auch einige Projekte in meinem Kopf und es ist einfach auch, trotz allem, also mich haben tatsächlich am Donnerstag und am Freitag schon Leute gefragt, und das ist doch jetzt voll cool, wenn die Kinder außer Haus sind. Und ich denke mir, ey, ich habe so einen Organisationsaufwand gerade, also dass ich mal ein bisschen Luft dazwischen habe, das hat nichts mit voll cool zu tun,
ja.
Sondern mit
also
sich neu sortieren.
Also ist ja so, dass du vielleicht 2 Stunden frei hast und dann musst du schon wieder los.
Eben.
Ja.
Aber
wobei,
ich mein,
hinzu habe ich ja die Kinder mitgenommen.
Genau. Ja, das war schon ganz cool. Also am Ding hatte ich tatsächlich am Freitag, seid ihr kurz nach 7 aus dem Haus, 20 nach 7 oder Viertel nach 7, und dann bin ich selber aus dem Haus um 10. Also es war schon
gute
Zeit dann.
Aber, also, ja.
Und dann bin ich noch eine Stunde über den Markt gedappt und habe Gemüse in Ruhe eingekauft und musste mich nicht darum kümmern, dass irgendein Kind zu den kleinen Hühnern rennt, um die anzuschauen oder eins da vorne bei den Spielsachen gucken muss und eins,
also
ja.
Das Theater an der Türe, die Theateraufführung der
die
2 Kleinen
verpasst.
Hat dazu geführt, dass ich zu spät zur Frühbesprechung gekommen bin. Ja, die auch erst um 8 Uhr ist und wir sind ja 10 vor 7 los. Aber jo.
Brauchen halt alle ihre Zeit, bis sie
es
sich
brauchen
eingewöhnen.
Es brauchen alle ihre Zeit.
Und die
und kriegen
sie kriegen
auch alle ihre Zeit.
Ja, die
natürlich,
werden das schon
alles
schaffen.
Natürlich.
Und,
also ich bin ja auch stolz auf sie. Ich meine, die sind in einem fremden Land, in einem fremden Kindergarten, sprechen die Sprache nicht und ist ja wirklich toll.
Und insgesamt haben sie dann doch immer eine gute Zeit, wenn sie sich mal abgelöst haben von den Eltern. Also zumindest habe ich immer wieder Fotos geschickt gekriegt von der Leiterin oder auch vom Schulleiter. Ich glaube, so ganz schlecht scheint es Ihnen nicht zu gehen. Da.
Ja, ein Vorblick in die nächste Woche.
Ja, nächste
Woche. Wie wird die nächste Woche?
Auch interessant, vor allem interessant. Für die Miriam.
Und da hören wir auf. Die Geschichte gibt es
nächste Woche.
Samstag.
Wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.